heutige Bibeltext erzählt genau davon, von einer Kirche, die nicht durch Gebäude beeindruckt, sondern durch Liebe. Von Menschen, die so von Jesus Christus erfüllt sind, dass ihr Leben andere begeistert, ansteckt und verändert. Wir hören den Predigttext aus der Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 4, die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Liebe Gemeinde, sie waren ein Herz und eine Seele. Diese bekannte Redewendung hat ihren Ursprung in unserem heutigen Predigttext. Der Evangelist Lukas nimmt uns in seiner Apostelgeschichte mit in die Anfänge der ersten Gemeinde. Bereits in Apostelgeschichte 2 hatte Lukas einen zusammenfassenden Bericht über die Jerusalemer Gemeinde gegeben. Mittlerweile war die Gemeinde von 3.000 auf 5.000 Menschen angewachsen. Und Lukas beschreibt diese erste christliche Gemeinde mit einem kraftvollen Bild. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Was für ein Satz! Ein Herz, eine Seele. Keine fromme Floskel, sondern gelebte Realität. Ein Herz und eine Seele, das ist Kirche, wie Gott sie meint. Die Urchristenheit lebte Einheit. Ein Herz und eine Seele, das hört sich nach totaler Harmonie an. So ist das aber nicht. Auch dort hat es gemenschelt. Schon die folgenden Kapitel der Apostelgeschichte zeigen, dass es Konflikte und Probleme gab, die gelöst werden mussten. Entscheidend ist, aufgetauchte Konflikte nicht unter den Teppich zu kehren, sondern sie offen anzusprechen und durch Klärung und Verständigung die Einheit zu wahren. Einen ersten Punkt möchte ich nennen. Gemeinschaft beginnt im Herzen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Einheit wächst nicht aus Organisation, Programmen oder klugen Strukturen. Sie entsteht dort, wo Menschen im Innersten auf denselben Herrn schauen, auf Jesus Christus, den Auferstandenen. Wo er die Mitte ist, geschieht etwas Wunderbares. Herzen finden zusammen. Menschen rücken einander näher. Gemeinschaft wird lebendig. Wie Eisenspäne sich im Magnetfeld ordnen, so ordnet Christus Menschen aufeinander hin. Was sie trägt, was sie zusammenhält, was sie tief im Herzen verbindet, ist Jesus. Diese Einheit wurde sichtbar durch die Gläubigen, weil die Gläubigen denselben Glauben im Herzen trugen und alles von Jesus erwarteten. Er war nicht nur ihr Mittelpunkt, sondern ihr Halt in Unsicherheit, ihre Hoffnung und ihr Licht in der Dunkelheit, ihr Leben mitten im Alltag. Sie wussten, bei ihm ist Rettung, bei ihm ist Zukunft, bei ihm ist Frieden. Darum lebt christliche Einheit nicht von menschlicher Gleichheit, sondern von der gemeinsamen Sehnsucht nach Jesus. Diese erste Gemeinde war alles andere als perfekt. Dort trafen sehr verschiedene Menschen aufeinander. Fischer und Zolleinnehmer, Fromme und Zweifler, Männer und Frauen aus verschiedenen Lebenswelten. Und doch waren sie im tiefsten miteinander verbunden. Warum? Weil sie sich gemeinsam von Jesus berühren, verändern und erneuern ließen. Und genau das gilt auch heute. Kirche lebt nicht davon, dass wir in allem gleich denken, gleich empfinden oder immer einer Meinung sind. Kirche lebt davon, dass wir gemeinsam auf Jesus Christus schauen. Wahre Einheit wächst aus bloßer Harmonie, nicht aus bloßer Harmonie, sondern aus Hingabe, aus Vertrauen und aus der stillen Bereitschaft, sich von ihm zusammenführen zu lassen. Denn gemeinsam ist besser als einsam. Liebe Gemeinde, spüren wir es nicht alle? Gemeinsam ist besser als einsam. Und doch erleben so viele Menschen in unserer Zeit genau das Gegenteil. Einsamkeit hat viele Gesichter. Und oft trägt sie ein stilles, unsichtbares Gewicht. Aber der Mensch ist nicht dafür geschaffen, allein zu sein. Schon am Anfang der Bibel schenkt Gott dem Menschen ein Gegenüber, das ihm entspricht. Von Anfang an ist deutlich, wir sind auf Gemeinschaft hin geschaffen, auf ein Leben mit Gott und miteinander. Der Prediger zum Beispiel malt in Kapitel 4 mit einfachen Bildern aus, wie kostbar und tragend Gemeinschaft ist. Und viele andere Bibelstellen vertiefen diesen Gedanken. Sie zeigen, wie Menschen miteinander und mit Gott leben sollen. So entsteht vor unseren Augen ein warmes, kraftvolles Bild der Gemeinschaft der Glaubenden. Paulus beschreibt diese Gemeinschaft in 1. Korinther 12 als den Leib Christi. Was für ein starkes Bild. Niemand ist überflüssig, niemand steht am Rand, niemand muss seinen Weg allein gehen. Die Gemeinde freut sich miteinander, sie leidet miteinander, sie trägt einander durch schwere Zeiten und ergänzt sich durch die unterschiedlichen Gaben. Gemeinschaft gehört von Anfang an zu Gottes guter Schöpfung. Vielleicht schmerzt uns Einsamkeit deshalb so tief, weil sie dem widerspricht, wozu Gott uns geschaffen hat. Im Herzen sind wir vereint. Glaube will nicht in der Einsamkeit verkümmern, sondern in Gemeinschaft wachsen. Zum Beispiel in kleinen Kreisen, zum Beispiel einem Hauskreis, Gebetskreis, einem Bastelkreis, Jugendkreis oder im Kindergottesdienst. Wir brauchen die Gemeinde, weil wir einander tragen, ergänzen und im Glauben stärken. Das zeigt auch die Geschichte von den 7 Stöcken. Ein Vater hat 7 Söhne. Jedem gibt er einen Stock. Jeder einzelne Stock lässt sich leicht zerbrechen. Doch zusammengebunden werden sie stark. So ist es auch mit uns. In der Gemeinschaft liegt eine Kraft, die uns bewahrt und trägt, nicht zerbrechen lässt. Sie waren ein Herz und eine Seele. Das heißt, die Liebe zueinander, die Jesus in den Abschiedsgesprächen als neues Gebot bei seinen Jüngern als Erkennungszeichen der Christen angefordert hatte, ist verwirklicht. Liebe zeigt sich nicht nur in liebevollem Umgang miteinander und im Einsatz von Zeit und Begabung für die Gemeinde, sondern im Opfer von Geld und Besitz. Deshalb zweitens, Glaube zeigt sich im Teilen. Hier wird es konkret und unbequem. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Also niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Das hört sich anders an als mein Auto, mein Haus, meine Yacht. Hier geht es aber nicht um Zwang oder politische Ideologie wie den Kommunismus. Denn das Recht auf Privateigentum war nicht aufgehoben. Im nächsten Kapitel heißt es, niemand musste also etwas verkaufen, aber viele wollten es. Warum? Weil der Glaube ihr Verhältnis zu Besitz verändert hatte und das Wohl der Armen ihnen am Herzen lag. Sie hatten verstanden, alles, was wir haben, ist letztendlich Geschenk Gottes. Und Geschenke sind dazu da, dass man teilt. Das Ziel war klar. Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Das ist keine weltfremde Illusion, sondern ein Ausdruck gelebter Nächstenliebe. Wo Jesus Christus im Zentrum steht, wird der andere wichtiger als mein Vorteil. Wir sind Spiegel der Liebe Gottes. Ein Spiegel reflektiert das Licht, die Sonne. Wir sollen seine Liebe reflektieren. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns untereinander auch so lieben. So haben wir es eben in der Lesung gehört. Es ist unsere Aufgabe, mit anderen zu teilen, den Menschen das zu geben, was sie brauchen. Manchmal ist es nur ein offenes Ohr, eine helfende Hand, ein gutes, ermutigendes Wort. Manchmal ist es Mühe und unsere Zeit. Wir können Licht sein, zum Beispiel in der Schule oder an der Arbeitsstelle. Du, ich bete für dich. Die meisten Menschen sind dankbar, wenn man Anteil nimmt. Und manchmal kann das eben auch unser Geld sein, was benötigt wird. Diese Frage stellt sich darum auch uns. Wo halte ich fest, obwohl ein anderer braucht? Wo könnte mein Überfluss zur Antwort auf die Not eines anderen werden? Geben ist seliger als nehmen, heißt es in der Bibel. Und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich weiß nicht, wie es, vielleicht ist es Ihnen auch schon einmal so ergangen, dass wenn Sie jemandem etwas gegeben oder gespendet haben, dass es einem selbst hinterher nicht wirklich gefehlt hat und das Geben irgendwie auch Freude bereitet hat. Vielleicht auch ohne, dass der andere es wusste, von wem das Geschenk kommt. Und man selbst auch dadurch irgendwie in einer Weise reich gesegnet wurde. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht so enden wie der Mann in der Geschichte, Sie kennen sie bestimmt, vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Drittens, die Kraft des Zeugnisses. Als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen und sich wegen der Heilung eines Gelähmten verantworten müssen und diese sie bedrohen und ihnen befehlen, nicht mehr im Namen Jesu zu reden und zu lehren, antworteten sie ihnen: Beurteilt selbst, ob es vor Gott richtig ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. So steht es ein paar Verse vor unserem Predigtext. Die Apostel lassen sich den Mund nicht verbieten. Mit großer Kraft bezeugen die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und diese kraftvolle Botschaft zeigt Wirkung. Die Gemeinde wächst. Die Menschen hatten die Liebe Jesu persönlich erlebt. Das ist ein Geschenk. Und sie konnten nicht anders. Sie wollten die Liebe Jesu weitergeben, untereinander in Wort und Tat, aber auch an Menschen, die Jesus noch nicht kannten. Auch wir können das erleben, wenn wir unser Herz für Jesus öffnen und ein Leben mit ihm wagen. Dann werden wir von seiner Liebe erfüllt, dass wir nicht anders können, als hinauszugehen und von Jesus zu erzählen, was er aus Liebe zu uns, zu jedem Einzelnen von uns am Kreuz vollbracht hat, um unsere Schuld zu vergeben, dass er Tod und Teufel besiegt hat und von den Toten auferstanden ist und wir mit ihm nun auch ewig leben dürfen. Alle dürfen diese Gnade und Güte Gottes erleben, nicht nur Einzelne, nicht nur besonders Frommen. Alle. Wo Jesus bezeugt wird, wo Menschen ihm vertrauen, da wird Gottes Güte erfahrbar. Und diese Güte drängt nach außen in Taten, in Liebe, in konkreter Hilfe. Als vierten Punkt möchte ich Barnabas nennen, ein Mensch, der Mut macht. Am Ende begegnen wir einer konkreten Person, Josef, genannt Barnabas. Sein Name bedeutet Sohn des Trostes. Er ist einer, der anderen tröstet, ihnen Mut macht. Was für ein Name und was für ein Zeugnis. Barnabas ist kein Apostel im engsten Sinne, kein Wundertäter, kein großer Redner, aber ein Mensch, der ermutigt. Er verkauft seinen Acker und gibt den Erlös für die Gemeinschaft. Nicht um gesehen zu werden, sondern um zu dienen. Vielleicht ist das die wichtigste Frage am Ende dieser Predigt. Für was sollen wir bekannt sein? Als Menschen, die Recht haben, oder als Menschen, die Mut machen und trösten? Was bedeutet das für uns heute? Dieser Text ruft uns nicht dazu auf, alles zu verkaufen, aber er ruft uns dazu auf, unser Leben neu zu ordnen. Was besitzt mich vielleicht mehr, als dass ich es besitze? Wo kann ich Großzügigkeit einüben? Wie kann ich dazu beitragen, dass niemand allein bleibt, niemand übersehen wird? Gemeinde wird glaubwürdig, wenn sie sichtbar macht, was sie glaubt. Ein Herz und eine Seele. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des auferstandenen Herrn Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, Gott träumt von einer Kirche, die Hoffnung ausstrahlt, weil sich einer um den anderen kümmert. Von einer Gemeinschaft, die teilt. Von Menschen, die einander lieben, wie Jesus sie geliebt hat, die einander trösten und Mut machen. Jesus sagt dazu: Daran wird jedermann erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Die Folge daraus wäre, dass unsere Gemeinde einladend auf Außenstehende wirken würde und sie, wie damals nach dem Pfingstwunder, wachsen würde. Wollen wir uns darauf einlassen? Bitten wir Gott darum, dass er uns mit Liebe erfüllt, zu ihm und zu unserem Nächsten, damit dies geschehen kann. Amen.